ihres Lebens. Rose wird am 22. Juli 1890 in Boston geboren. Von klein auf steht sie in der politischen Öffentlichkeit. Ihr Vater, ein bekannter Politiker und der Bürgermeister von Boston, nimmt sie als junges Mädchen oft mit zu Veranstaltungen. Rose genießt die Aufmerksamkeit und das Rampenlicht bei diesen Auftritten.
Sie liebte den Berühmtheitsfaktor und dass die Leute über sie sprachen. Und sie wäre so entzückt, dass eine Radiosendung über sie gemacht wird.
Rose hat ein erstaunliches Auge für Details. Sie lernt schnell, welche Regeln es auf der politischen Bühne zu beachten gilt und wie sie sich gut in Szene setzt.
Rose war sehr intelligent und wollte auf das Wellesley College gehen. Sie war sehr intellektuell und scharfsinnig. Sie hat viel gelesen.
Ich kann es kaum erwarten. Nächstes Jahr gehe ich nach Wellesley,
schreibt Rose einer Freundin. Jedoch hat ihr Vater andere Pläne für sie. Er schickt Rose 1908 für 2 Jahre auf eine äußerst strenge Klosterschule in Europa.
Zu dieser Zeit gingen nur sehr wenige Frauen auf die Universität oder aufs College. Rose war nicht in der Lage, Karriere zu machen. Rose' Karriere war es, Mutter zu sein und eine Familie hervorzubringen.
Und dieser Karriere widmet Rose Kennedy ihr Leben und ihr ganzes Können.
Ich denke, es ist eine ziemliche Herausforderung und ungeheuer interessant, sich vorzustellen, dass man dieses kostbare kleine Baby hat und dass das, was man sagt, es für den Rest seines Lebens und für Zeit und Ewigkeit beeinflussen wird.
Erzählt Rose 1973 in einem Interview. Sie ist damals 83 Jahre alt.
Und ich glaube, das ist die größte Rolle, die eine Frau haben kann.
Im Alter von 25 Jahren, 1915, bekommt Rose ihren ersten Sohn. Über die nächsten 17 Jahre wird sie 9 Kinder zur Welt bringen. Rose ist eine strenge Mutter. Es gibt einen straffen Zeitplan. Die Kinder haben Schwimmen- und Tennisunterricht. Sie sollen tanzen und segeln lernen und sitzen einmal die Woche beim Zahnarzt, um ihre Zähne richten zu lassen.
Sie wollte, dass sie perfekt aussehen mit ihrem Gesicht, ihren Zähnen, ihrem Haar, ihrer Kleidung.
Bis zum Alter von 6 Jahren essen die Kinder 1 Stunde früher als der Rest der Familie und Rose bespricht einfache Themen mit ihnen.
Die älteren Kinder fragte sie ab,
erklärt die Kennedy-Forscherin Barbara Perry.
Sie gab ihnen Rechentests. Sie fragte sie über Geschichte ab. Sie fragte sie über Religion ab.
Während ihrer ersten Schuljahre ermutigt Rose die Kinder, Tageszeitung zu lesen. Sie hängt Artikel oder wichtige geschichtliche Dokumente an eine Pinnwand und erwartet, dass die älteren Kinder sie lesen und beim Abendessen darüber diskutieren. Selbst in den Sommerferien hält Rose an diesen abendlichen Lektionen fest. Eine Freundin von Rose, die einmal beim Abendessen zu Gast ist, sagt danach:
Wenn man nicht wusste, was passierte, wenn man nicht auf dem neuesten Stand der Tagespolitik war, fühlte man sich einfach wie der dümmste Mensch der Welt. Und jedes Kind beteiligte sich an den Diskussionen und Gesprächen.
Nur ein Kind kann nicht mithalten. Rosemary.
Als Rosemary etwa 6 Jahre alt war, sagten die Experten, dass Rose sie in eine Einrichtung bringen sollte. Sie würde nie normal sein und man sollte sie weggeben. Es war beschämend, in der Zeit ein Kind zu haben, das eine geistige Behinderung hat. Und die Kennedys, das muss man ihnen lassen, sagten, das werden wir nicht tun.
So schwer sich die perfektionistische Rose tat, mit dem vermeintlichen Makel ihrer Tochter Rosemary, so viel Mühe gab sie sich, Rosemary zu integrieren.
John F. Kennedy erzählte von seiner Mutter, die ihm sagte: Oh, du gehst heute Abend zu einem Tanz im Country Club. Nimm unbedingt Rosemary mit. Pass auf sie auf und tanze mit ihr, damit sie das Gefühl hat, ein Sozialleben zu haben. Der junge John F. Kennedy und seine Freunde würden Rosemary früh nach Hause bringen und dann zurückgehen und eine normale Tanznacht verbringen.
Do John Fitzgerald Kennedy do solemnly swear?
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
Jahrzehnte nach diesen Tanzabenden, nach den abendlichen Lektionen beim Essen, nach der tragischen Gehirnoperation an Rosemary und nach den unermüdlichen Anstrengungen Rose Kennedys, ihre Kinder zu formen, vom Geist bis zu ihren Zähnen, kommt es zu einem der glücklichsten Momente in ihrem Leben. Ihr Sohn John F. Kennedy wird 1961 Präsident der USA.
Er stand da draußen, dieser Junge, so stark und fest. Und alle waren so aufgeregt und erfreut. Und von all den Millionen von Frauen auf der Welt zu denken, dass ich die eine war, dass ich die Mutter war, war einfach überwältigend.
Erinnert sich Rose.
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Frage nicht, was dein Land für dich tun kann. Frage, was du für dein Land tun kannst.
John F. Kennedy hält eine Jahrhundertrede an jenem kalten Januartag. In einem dünnen Anzug steht er am Rednerpult.
Und dann denkt man an die Vergangenheit und wie er immer seine Jacke vergaß.
Really?
Wirklich? Daran denkt Rose, wenn ihr Sohn zum Präsidenten ernannt wird? Es war, als könnte sie einfach nicht aus ihrer Haut.
Über solche Anekdoten wundert sich die Kennedy-Forscherin Barbara Perry bis heute. Und Rose' jüngster Sohn Edward Kennedy erzählt lächelnd über seine Mutter.
Es macht absolut keinen Unterschied für sie, dass ich für 10 Jahre in den Senat der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Wenn ich nach Hause komme, bin ich einfach der Jüngste. Und ich sollte besser mit den Dingen beschäftigt sein, die getan werden müssen.
Rose Kennedy kann nicht anders. Sie gibt ungern die Kontrolle ab, egal in welcher Situation.
Ich möchte meiner Mutter für die freundliche Einführung danken. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, nachdem einige Umfragen herauskamen, in denen wir nicht gut dastehen. Wir holen Mutter.
Robert Kennedy, der jüngere Bruder John F. Kennedys, steht auf einer Wahlkampfbühne in New York. Hinter ihm seine Mutter Rose, die ihn gerade angekündigt hat. Während er seine Rede hält, flüstert sie ihm etwas zu.
Sie korrigiert ihn. Du musst ihnen unbedingt davon erzählen, dass... Und dann ist er sehr süß zu ihr. Ja, Mutter, du weißt, ich werde es ihnen sagen. Und dann dreht er sich um und sagt zum Publikum, seht ihr, warum wir nicht mit ihr auf eine Bühne gehen? Weil sie sie übernimmt. Sie lacht herzhaft über Witze auf ihre Kosten. Aber dann lobt er sie auch. Sie ist so gut, dass wir nicht mit ihr auf eine Rednerbühne gehen wollen.
Rose Kennedy ist eine talentierte Rednerin und Wahlkämpferin. In den 50er Jahren organisiert sie im Wahlkampf für John F. Kennedy sogenannte Tea Parties. Die Veranstaltungen wachsen und wachsen, bis schließlich über 70.000 Menschen, vor allem Frauen, daran teilnehmen. John F. Kennedy gewinnt die Wahl. Die Presse wird daraufhin schreiben, Kennedy habe seinen politischen Gegner in 70.000 Teebeuteln ertränkt. Sein Kontrahent erklärt nach der Wahlniederlage,
diese verdammten Tea Parties.
Rose Kennedy hilft, das perfekte Image der Familie aufzubauen. Aber sie fällte nie politische Entscheidungen. In den Hinterzimmern der Macht sitzen andere, ihr Mann und ihre Söhne. Rose' Einfluss findet an anderer Stelle statt. Sie wird sich für Kinder mit Behinderungen einsetzen. Sie sammelt Spendengelder, unterstützt Forschungsprojekte und klärt in Fernsehsendungen über geistige Behinderung auf. Sie empfiehlt Kinder zu impfen und ermutigt Mütter, offen über ihre Kinder mit Behinderungen zu sprechen. Über ihre eigene Tochter Rosemary wird sie bis zum Ende ihres Lebens nie vollkommen ehrlich sein. Noch mit über 90 Jahren steht Rose Kennedy auf Bühnen und gibt Interviews.
Ich sah diese unglaublich alte Frau. Ihr Gesicht war heftig vom Alter gezeichnet. Und sie sah mich und sagte, nun, ich habe die Fragen, die Sie mir stellen werden, auf das Bett dort drüben gelegt. Wir gehen sie durch. Also, wenn Sie etwas darüber wissen wollen, ob die Kennedys die Presse manipulierten, Sie haben es offensichtlich von Geburt an von Ihrer Mutter gelernt.
Berichtet der Journalist Robert McNeil mit einem Lächeln. Auch viele Jahre nach dem Tod Rose Kennedys 1995 ist er immer noch beeindruckt von jenem Interview mit ihr.
Und so verhandelte ich mit ihr, wie ich es auch mit meiner eigenen Großmutter getan hätte. Ich habe sie schließlich dazu gebracht, zuzustimmen, dass ich meine Fragen stellen würde. Wir schalteten das Licht an, wir schalteten das Mikrofon ein und sie saß einfach da und sah erschöpft aus. Dann nahmen wir die Filmklappe, Rose Kennedy, Szene 1, Take 1, klack, und plötzlich öffneten sich diese Augen. Und die großen falschen Wimpern gingen hoch. Und da waren diese wunderschönen, hyazinthblauen Augen, genau die Farbe ihres Kleides. Und sie war da. Und sie war fantastisch.
She was on and she was terrific.
WDR-Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte. Autor Kolja Sand. Redaktion David Rother. Nächste Folge über Karl Poppers Werk Die offene Gesellschaft und ihre Feinde.
Es ist 10 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Christian Schwietzke. Guten Tag. Bundesumweltminister Schneider will mehr Geld bereitstellen, um Deutschland auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Städte und Landschaften sollen sich besser vor Trockenheit, Hitze oder Starkregen schützen können. Dietrich Karl Meurer, WDR Berlin.
Ziel ist es, mehr Wasser in der Landschaft zu halten und für natürliche Abkühlung zu sorgen. Die Initiative setzt auf Straßenbäume, klimaangepasste Wälder, wiedervernässte Moore und entsiegelte Flächen. Solche Maßnahmen sollen leichter und schneller umgesetzt werden können. Dazu werden bereits bestehende Programme zum Teil deutlich ausgeweitet. So wird das Förderprogramm Natürlicher Klimaschutz in Kommunen aufgestockt von knapp 180 auf über 380 Millionen Euro, um unter anderem in Städten mehr Bäume zu pflanzen. Mehr Geld gibt es auch für den Umbau der Wälder. Gefördert werden sollen nun auch besondere Formen der Landwirtschaft in Moorflächen, zum Beispiel der Anbau von Schilf.
Deutschland und Norwegen wollen die Luftabwehr in der Ukraine gemeinsam stärken. Bei seinem Besuch in Berlin kündigte der norwegische Ministerpräsident Støre an, Patriot-Systeme mitzufinanzieren. Christina Nagel, WDR Berlin.
Für Kanzler Merz ist es eine gute Nachricht. Das Geld sei bereits im norwegischen Haushalt hinterlegt. Die Ukraine ist angesichts der massiven russischen Luftangriffe dringend auf weitere Flugabwehrsysteme angewiesen. Die allerdings sind teuer und auch nicht mehr überall frei verfügbar. Deutschland hat sich bereit erklärt, zwei weitere Systeme für jeweils etwa 1 Milliarde Euro für die Ukraine in den USA zu kaufen. Weil die allerdings nicht sofort lieferbar sind, wird über einen Ringtausch nachgedacht. Das heißt, die Bundeswehr würde aus ihren inzwischen deutlich kleiner gewordenen Beständen zwei weitere an die Ukraine abgeben und dafür später Ersatz bekommen.
Weitere Meldungen im Überblick. In Nordrhein-Westfalen haben zuletzt so viele Menschen wie nie zuvor einen kleinen Waffenschein besessen. Nach Angaben des Landeskriminalamts waren Ende Juni landesweit knapp 238.000 registriert. Besitzer des kleinen Waffenscheins dürfen in der Öffentlichkeit Schreckschuss, Reizgas und Signalwaffen tragen. Wer in NRW in einem Pflegeheim unterkommt, der muss laut einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen weiterhin besonders hohe Kosten tragen. Im NRW-Schnitt lag der Eigenanteil für das erste Jahr im Pflegeheim zuletzt bei gut 3.400 Euro im Monat. Damit liegt NRW deutschlandweit auf Platz 2. Nur in Bremen war der Betrag noch höher. Das Oberlandesgericht Stuttgart verhandelt von heute an über eine Klage der Verbraucherschutzzentralen gegen die Lidl Plus App. Die Verbraucherschützer werfen dem Discounter vor, dass den Kunden die App als kostenlos verkauft wird. Tatsächlich würden sie die Rabatte aber nur mit ihren Daten bezahlen. Der Fall könnte zum Präzedenzfall für andere Kunden-Apps werden.
WDR aktuell aus der Region.
Die Stadt Borken im westlichen Münsterland geht nach eigenen Angaben erfolgreich gegen den Eichenprozessionsspinner vor. Das Risiko, dass Bäume von der Raupe befallen werden, sei inzwischen deutlich geringer. Markus Holtrichter für WDR aktuell.
In Borken setzt die Stadt an den Eichen Fadenwürmer ein, beispielsweise bei Spielplätzen, Schulen und Radwegen. Die Würmer bekämpfen die Larven des Eichenprozessionsspinners auf natürliche Weise schon zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr. Auch Vögel helfen in Borken. Die Stadt hat viele Nistkästen aufgehangen und sie lässt problematische Raupennester absaugen. Auch in Rheine fruchten solche Maßnahmen und die Raupen breiten sich weniger stark aus. Die Stadt Münster hingegen meldet, dass sie in diesem Jahr etwas mehr Nester absaugen musste, rund 1500.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen, heute anfangs nur vereinzelt Schauer. Die werden am späteren Nachmittag dann mehr. Örtlich sind auch Gewitter mit Starkregen möglich. Dazu in Lemgo 21 Grad, in Steinfurt 22 und in Dienstlaken 23 Grad. Morgen gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken bei 18 bis 24 Grad. Vor allem im nördlich der Ruhr sind auch Schauer und Gewitter möglich. Am Donnerstag dann ein Wechsel von etwas Sonne und dichten Wolken mit einigen Schauern. Die Zeit 10.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A3 Köln Richtung Arnheim, zwischen dem Kreuz Oberhausen West und dem Kreuz Oberhausen 4 Kilometer stockender Verkehr. A3 Arnheim Richtung Oberhausen, zwischen Dienstlaken Nord und Oberhausen Holten 5 Kilometer stockender Verkehr. A44 Dortmund Richtung Kassel, zwischen Lichtenau und Marsberg etwa 15 Minuten plus 5 Kilometer Stau. A57 Krefeld Richtung Köln, zwischen Dormagen und Köln-Chorweiler etwa 10 Minuten plus 5 Kilometer stockender Verkehr. A59 Köln Richtung Bonn, zwischen Flughafen Köln-Bonn und Spich, etwa 10 Minuten plus 4 Kilometer stockender Verkehr.
WDR 5. Neugier genügt.
Mit Caroline Kurz. Herzlich willkommen. Haben Sie irgendwann mal George Orwells Roman Farm der Tiere gelesen? Dann werden Sie sich vermutlich an dieses Zitat hier erinnern. 4 Beine gut, 2 Beine schlecht. Wenn wir der Logik dieses Satzes folgen, dann müsste er sich so weiterdenken lassen. 2 Beine schlecht, 4 Beine gut, 6 Beine großartig. Über Insekten hat Orwell allerdings nichts geschrieben. Dabei sind die artenreichste Gruppe auf der Erde und sehr erfolgreich darin, sich an neue Gegebenheiten anzupassen. Ich spreche gleich mit einem Insektenforscher über den Vormarsch einer Ameise, die munter dabei ist, den Lebensraum der 4- und Zweibeiner zu unterwandern. Anschließend kommen wir dann ganz ins Reich von Homo sapiens zurück. Der Mensch ist das einzige Wesen in der Natur, das sich wertende Gedanken über sich selbst macht, das daraus Normvorstellungen entwickelt, denen sich eine Mehrheit freiwillig unterwirft. Das einzige Tier, das heiratet und sich aktiv für Monogamie entscheiden kann oder auch bewusst dagegen, allen gesellschaftlichen Normen zum Trotz. Bei uns erfahren Sie heute, wie das gehen kann, mehrere Lieben gleichzeitig zu leben und was Polyküle sind. Sie sind da, wo Neugier genügt. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Take me down. Gestern hat die Sächsische Zeitung drüber geschrieben, kurz davor die Rheinpfalz und kurz davor die Stuttgarter Nachrichten. Überall fast identische Schlagzeilen. Invasive Ameisenart breitet sich aus. Das Tier, um das es geht, heißt Tapinoma magnum. Das ist ein beeindruckender Name bei gerade mal rund 2 Millimetern Größe. Das Problem ist aber trotzdem sehr real, weil die Nester dieser Ameisen riesig werden können und weil die eingeschleppte Art unsere heimischen Arten verdrängt. Wer jetzt glaubt, das eigene Heim durch großzügiges Aufstellen von Köderdosen schützen zu können, wird feststellen, dass Ameisengift seit diesem Jahr nicht mehr ohne vorheriges Beratungsgespräch verkauft werden darf und dass die Abgabemenge pro Haushalt begrenzt ist. Wie sollen wir also umgehen mit dem Vormarsch von Tapinoma magnum? Wie groß ist das Problem jetzt gerade und wie stehen die Chancen, den Eindringling wieder loszuwerden? Das alles bespreche ich jetzt mit Dr. Manfred Verhaag. Er ist Insektenforscher und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den sechsbeinigen Tieren. Willkommen, Herr Verhaag.
Guten Morgen, Frau Kurz.
Wenn die Medien im Sommer verstärkt über Tiere berichten, liegt immer der Verdacht nahe, das ist ein Sommerlochthema. Warum ist die Tapinoma-Ameise mehr als das?
Ja, die ist jetzt nicht nur im Sommer aktiv, sondern die haben wir jetzt bereits seit einer ganzen Reihe von Jahren in Deutschland. Und mittlerweile nimmt das Problem aber weiter zu. Es sind immer mehr Kommunen betroffen, sodass also tatsächlich aus immer mehr Gegenden berichtet werden muss.
Jetzt wollen natürlich alle wissen, wo ist die denn hergekommen?
Also die kommt aus dem Mittelmeergebiet. Ursprünglich ist sie wahrscheinlich in Nordafrika heimisch gewesen, aber schon lange in Italien auch. Sie gilt also auch heimisch in Italien. Ob sie das ursprünglich war oder ob die Römer sie dahin verbreitet haben, das wissen wir nicht. Und sie ist also seit einigen Jahren dann eben auch tatsächlich in Mitteleuropa und Teilen Westeuropas eingeschleppt worden, und zwar höchstwahrscheinlich über Pflanzentransporte.
Seit einigen Jahren heißt eher seit 2 oder eher seit 12? Oder 20?
Also die ersten Nester sind 2009 bekannt geworden aus der Südpfalz. Da sind sie dann aber sicherlich schon einige Jahre gewesen. Also man muss sicherlich davon ausgehen, dass sie seit über 20 Jahren in Deutschland sind.
Okay, also sie hatte schon reichlich Zeit, sich hier zu akklimatisieren, bis sie jetzt auffällig geworden ist. Ich habe allerdings das Gefühl, dass 2025 sowieso ein starkes Ameisenjahr ist. Ich habe zumindest aus meinem Umfeld deutlich mehr über Ameisen gehört als in anderen Jahren. Woran erkenne ich denn jetzt, ob die ungebetenen Gäste bei mir im Haus oder bei den Angehörigen im Haus Tapinoma-Ameisen sind oder andere?
Ja, da kann man so ein abgestuftes Erkennungssystem machen. Also das sind kleine schwarze Ameisen, die laufen sehr schnell und sie haben unterschiedliche Größen innerhalb eines Nestes. Es geht also von 2 Millimetern bis zu ungefähr 4 Millimetern. Das ist sehr wichtig, diese unterschiedliche Größe. Das unterscheidet sie also von einheimischen Wegameisen zum Beispiel. Und sie sind sehr erfolgreich. Wenn ich da also so ein Nest aufgespürt habe und mache da ein bisschen die Erde weg, dann kommen da sehr, sehr viele Ameisen herausgekommen. Die wollen mich auch gleich dann beißen. Und wenn man dann die Tiere so wegstreicht von der Hand oder ein Tier auch mal zwischen den Fingern zerdrückt, dann riechen die sehr auffällig, so nach einer Art Lösungsmittel.
Unangenehm. Ich glaube, ich habe das noch nicht erlebt. Ist das eigentlich so, dass Sie auch den Eindruck haben, dass es ein heftiges Ameisenjahr ist? Jetzt mal von der, über die wir eigentlich reden, abgesehen? Oder ist das nicht repräsentativ, was ich da um mich herum erlebe?
Doch, es gibt in den Städten dieses Jahr ganz gut Ameisen. Vielfach hat das was eben auch damit zu tun, wie das Frühjahr ist und wie sich auch im vergangenen Jahr neue Königinnen haben ansiedeln können. Also das bei uns das normale Ameisenjahr ist ja so, dass dann irgendwann im Sommer, jetzt zum Beispiel, sehen wir sehr viele geflügelte Tiere. Mhm. Das sind die Jungköniginnen und die Männchen, die paaren sich dann, und die begatteten Königinnen, die überwintern dann und gründen im nächsten Jahr dann ein neues Nest. Das ist so das Normale. Und wenn das dann im Frühjahr alles schön warm ist und gutes Wetter da ist, dann können sich viele Kolonien etablieren. Also das kann schon sein, dass es gibt keine Erhebungen darüber. Statistisch kann man das nicht auswerten.
Okay, dann bleibt es im Bereich des Gefühls. Also es gibt viele von der einen Sorte und viele von anderen Sorten. Wie reagieren denn die bei uns heimischen Ameisen auf diese zugezogene Tapinoma-Ameise?
Ja, das Besondere dieser Ameise ist eben, dass wir es nicht so mit dem normalen Schema zu tun haben. Eine Königin und dann produziert die halt Arbeiterin, und das Ganze ist dann der Staat, und die produzieren dann irgendwann eben neue Königinnen und Männchen. Die verlassen das Nest und gründen ganz woanders dann die Königin ein neues Nest. Hier haben wir es mit einer Art zu tun, die immer sehr viele Königinnen im Nest hat und jedes Jahr auch neue Königinnen in ihr Nest aufnimmt. Also die selber produzierten Königinnen verbleiben im Nest nach der Verpaarung und tragen dann dazu bei, dass das Vermehrungspotenzial eben weiter wächst. Und auf diese Weise dehnt sich die Kolonie über Jahre immer weiter in der Fläche aus. Und dann entstehen sogenannte Superkolonien, die bestehen aus einem Netzwerk von verschiedenen Neststandorten, wo wir also Königinnen und Brut dann haben. Und die Arbeiterinnen laufen also zwischen diesen Neststandorten hin und her, tragen auch Brut hin und her. Die bekämpfen sich also nicht, diese verschiedenen Niststandorte, sondern die gehören eben alle zu einer Kolonie, die erkennen sich als eigene, sie gehören alle zum eigenen Staat. Und das macht also die Sache problematisch. Und innerhalb so einer Superkolonie gibt es dann nachher auch keine einheimischen Ameisen mehr. Die werden also von dieser Art bekämpft.
Ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die zur Panik neigen, jetzt unter ihren Ausführungen ein bisschen zu zucken angefangen haben, weil sich das schon anhört wie so eine Superameise in ihrer Superkolonie, die angetreten ist, um hier alles platt zu machen. Finden Sie Panik angemessen oder würden Sie sagen, als Insektenforscher halten wir den Ball mal flach?
Also das ist sehr verschieden. Menschen, die diese Art jetzt noch nicht begegnet sind oder sie selber im Garten oder im Haus hatten, die sagen, naja gut, eine Ameise, und auch viele kommunalen Vertreter reagieren erstmal so. Die Menschen, bei denen diese Ameise aber aufgetreten ist, die reagieren ganz anders. Da gibt es also inzwischen Leute, die schlafen schlecht, die denken daran, ihr Haus möglichst eigentlich verlassen zu müssen oder die Wohnung aufzugeben, Haus zu verkaufen. Das hat einfach damit zu tun, dass sie sehr, sehr schwer zu bekämpfen ist, aufgrund dieser Kolonialstruktur, dass das eben so breit ist und dass die dann so reagiert, wenn sie bekämpft wird, dass sie dann erstmal ausweicht, aber eben meistens nicht eliminiert werden kann und dann wieder zurückkommt. Also da gibt es Leute, die haben schon viel Geld ausgegeben und die Ameise ist aber trotzdem noch da.
Nicht sehr ermutigend, aber lassen Sie uns trotzdem über die Bekämpfungsmöglichkeiten sprechen. Was soll ich denn machen, wenn ich glaube, Tapinoma-Ameisen auf meinem Grundstück entdeckt zu haben?
Die Problematik ist meistens, dass eben nicht nur ein Grundstück befallen ist, sondern dass mehrere Privatgrundstücke nebeneinander und auch gleichzeitig öffentliche Grundstücke betroffen sind. Und gleichzeitig ist es so, dass diese Art rechtlich gesehen keine invasive Art ist, die also von Seiten der Behörden bekämpft werden müsste. Aber Erfolg wird man nur haben, wenn sich eben die verschiedenen Grundstückseigentümer auch zusammentun, kooperieren und abstimmen in der Bekämpfung. Und in vielen Fällen wird es eben so sein, dass die Kommunen dann irgendwie sozusagen die Organisationsleistung machen müssen. Das wird also ein Privatmensch eher nicht hinkriegen. Aber die Privaten sind eben auch gefordert, dann ihrerseits Bekämpfungsmaßnahmen einzuleiten, sodass das dann eine konzertierte Aktion ist. Und man muss natürlich, bevor bekämpft wird, überhaupt wissen, wie groß ist die Kolonie. Also welche Grundstücke sind eigentlich betroffen, sonst hat man keinen dauerhaften Erfolg.
Nun haben diese Kolonien ja die Eigenschaft, unter der Erde zu sein. Wie soll man denn dann sehen, wo das überall ist?
Ja, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Also sehen tut man das schon, indem man also die Straßen verfolgt und dann auch guckt, wo sind Nesteingänge. Das können also erfahrene Leute schon bewerkstelligen. Da gibt es auch inzwischen Firmen, die das anbieten, als solche Gutachten zu machen. Und die Bekämpfungsweise kann auf zweierlei Weise erfolgen. Einmal rein physikalisch mit heißem Wasser. Dazu braucht man also einen Durchlauferhitzer, einen mobilen, und dann wird mit Bodenlanzen werden dann diese Nester sozusagen mit dem heißen Wasser verbrüht. Das ist also eine nicht giftige oder nicht chemische Art der Bekämpfung. Meistens reicht das aber nicht, sondern muss dann auch noch kombiniert mit chemischen Mitteln arbeiten, also mit Insektiziden, vor allem mit Fraßködern, die dann von den Tieren in das Nest eingetragen werden und dort auch an die Königin und an die Brut verteilt werden. Also meistens braucht es so eine kombinierte Vorgehensweise.
Ich hatte mir jetzt erhofft, dass Sie so ein bisschen beschwichtigen und sagen, na ja. Also ich finde, es klingt schon ein bisschen dramatisch. Also wie verbreitet sind die denn jetzt hier bei uns? Also wir sind jetzt in Nordrhein-Westfalen. Wissen Sie das? Wie weit die schon gekommen sind?
Ja, also die Hauptverbreitung haben wir bisher in Süddeutschland, in Baden-Württemberg und in der Pfalz. Aber wir kennen also inzwischen auch mindestens 9 Orte in Nordrhein-Westfalen, die diese Art bereits haben, beziehungsweise eine sehr nahe verwandte Art. Denn hinter Tapinoma magnum verbergen sich also noch 2 andere Arten, die rein äußerlich genauso aussehen, sehr schwer zu unterscheiden sind. Muss man also viele Messungen unter Mikroskop machen oder man muss es eben genetisch untersuchen. Aber 2 von diesen Arten haben wir bereits in Nordrhein-Westfalen. Das ist neben dieser Tapinoma magnum, haben wir auch in Neuss bereits die Tapinoma ibericum, die auch solche Superkolonien bildet. Ich arbeite ja selber nicht in Nordrhein-Westfalen, aber ich habe mich da mal mit meinem Ameisenkollegen Dr. Bernhard Seifert vom Naturkundemuseum in Görlitz kurz geschlossen, der also eine ganz gute Übersicht hat, weil er viele Tiere zur Bestimmung eingeschickt bekommt. Und demnach haben wir also Befallsorte in Essen, um Düsseldorf herum, Langenfeld, Rating und auch am Niederrhein, in Moors, in Sonsbeck oder Geldern, weiterhin in Köln und auch in Bonn. Also das ist durchaus entlang der Rheinschiene ist dieses Tier schon ganz gut im Vormarsch.
Also bei mir ist angekommen, sie sind da, die Ameisen, und sie werden auch nicht mehr vollständig weggehen. Ist es denn jetzt zu spät, um durch eigenes Verhalten dazu beizutragen, dass sie sich noch weiter verbreitet, oder können wir was machen?
Also es besteht der dringende Verdacht, dass diese Tiere weiterhin eingeführt werden, also sich nicht nur hier bei uns die etablierten Kolonien weiter vermehren, sondern dass nach wie vor über den Handel mit mediterranen Pflanzen die Tiere weiterhin eingeschleppt werden. Und das müsste natürlich dringend abgestellt werden als Präventionsmaßnahme. Da sind also sowohl die Betreiber von Gartencentern und Baumschulen gefragt, also zu schauen, was sie da also praktisch importieren. Und natürlich auch die Verbraucher, dass sie darauf achten, wenn sie solche Pflanzen kaufen, dass die ameisenfrei sind. Denn es kann also nicht nur diese Art eingeschleppt werden, es können auch andere Arten aus dem Mittelmeer eingeschleppt werden. Wir haben insgesamt in Deutschland bereits rund ein Dutzend invasive Ameisenarten aus verschiedenen Ländern.
Jetzt haben wir viel über diese eine Ameise gesprochen und auch darüber, dass sie bei uns angekommen ist. Aber ich glaube, die Mehrzahl der Ameisen, die wir hier so sehen täglich, sind immer noch andere. Auch denen gehört selten die Sympathie der Menschen. Können Sie kurz zum Schluss einen Satz spendieren, warum wir sie mit Freundlichkeit betrachten sollten, diese Ameise, und nicht schreiend weglaufen oder sie zerquetschen sogleich?
Ja, vor allem im Garten spielen sie ja eigentlich uns nicht übel mit, sondern da sind sie Teil des Ökosystems, ganz wichtig. Sie lockern den Boden auf, sie fressen viele Insekten, die uns manchmal auch lästig erscheinen. Sie räumen tote Tiere weg. Sie dienen anderen Tieren auch als Nahrung, zum Beispiel Spinnen oder auch unseren Spechten. Also sie sind ein ganz wichtiger Teil des Ökosystems und verbreiten zum Beispiel in unseren Frühlingswäldern auch ganz zahlreiche Frühlingspflanzen über die Samen. Also das ist schon ein ganz wichtiger Teil unserer Ökosysteme.
Na, immerhin. Die Tapinoma-Ameise ist gekommen, um zu bleiben. Wie es die invasive Art bis zu uns geschafft hat, wie wir auf sie reagieren sollten und warum wir uns mit ihr arrangieren müssen, darüber habe ich mit dem Insektenforscher Manfred Verhaack mich unterhalten. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Es gibt Situationen, in denen man sich einreden könnte, dass alle Menschen in ihrem tiefsten Innern ganz ähnlich ticken. Etwa wenn an lauen Sommerabenden kein Platz mehr im Biergarten frei ist. Oder wenn sich an beliebten Urlaubsorten Instagram-bedingt Schlangen vor den schönsten Fotomotiven bilden. Aber gerade in den Ferien lässt sich auch beobachten, wie unterschiedlich Menschen in Wirklichkeit sind. Wer zum Beispiel ein Strandultra ist, sollte sich hüten, mit Bergwandersleuten zu verreisen. Und wer viel Kultur gucken will, macht das lieber nicht mit denen, die sich rund um die Uhr erholen wollen. Martin Zingsheim hat ganz aktuell noch einen anderen Typus ausgemacht, den des hyperaktiven Berufsglobetrotters mit Weltverbesserungsantrieb.
Herzlich willkommen in der besten Woche aller Zeiten, denn falls Sie gerade über passende Reiseziele nachdenken, nehmen Sie sich ein Beispiel an unserem Außenkanzler Friedrich Merz. Mache ich als Kabarettist und Familienvater doch auch so. Wenn daheim die Stimmung richtig mies ist, man selbst die simpelsten Dinge nicht gemeinsam auf die Kette kriegt, dann behaupte ich, ich müsse dringend auf Tournee und setze mich für ein paar Tage ins Ausland ab. Freunde besuchen, dies, das. Stolze 14 Reisen hat unser Außenminister der Herzen seit Amtsantritt bereits absolviert. Als Messdiener im Vatikan, mit dem Zug in Kiew, als Verhaltenstherapeut im Weißen Haus. Alles besser, als daheim mit Jens Spahn abzuhängen. Bisheriges Highlight, März sein Treffen mit dem britischen Premier Keir Starmer. Unser Eins kommt ja von Reisen gern mal mit Übergewicht und Sonnenbrand zurück. Kerosinkönig März mit 27 Seiten Freundschaftsvertrag. Ein toller Vertrag im Übrigen. Rüstungskooperation, mehr Abschreckung an der NATO-Ostflanke, Raketen mit 2000 Kilometern Reichweite. Man wird das Gefühl nicht los, dass der eigentliche Adressat dieses Vertrages eventuell auf den Vornamen Wladimir hört. Aber es gibt auch ein paar hübsche Vorhaben außerhalb des militärischen Bereichs, gerade was das Reisen betrifft. Eine engere Zusammenarbeit mit England ist auch tatsächlich existenziell notwendig, denn wenn die Stimmung gegenüber deutschen Touristen auf Mallorca endgültig kippt, müssen wir uns eh nach einer neuen Lieblingsinsel umgucken. Klar, England, beschissenes Wetter, aber dafür ist das Essen besser als auf Malle. Ich freue mich besonders für meine Kinder, denn laut Freundschaftsvertrag soll es auch Erleichterungen zum Beispiel für Schulklassen geben, wenn es zum Schüleraustausch nach England geht. In Zukunft wieder ganz easy, ohne Visum. Und das Beste, eine deutsch-englische Direktverbindung per Bahn soll es geben. Bereits in 10 Jahren. Wird bestimmt früher fertig. Die Deutsche Bahn hat ja so ein Händchen für Großprojekte. Es wird sogar eine eigene Taskforce dafür eingesetzt. Ich hoffe, Ronald Pofalla und Andreas Scheuer haben Zeit. Ohne Umstieg mit dem Zug nach England, herrlich. Schneller geht's nur mit so einer reichweitenstarken Rakete. In diesem Sinne, ein Hoch auf des Bundeskanzlers Besuch in London. London, das ja vielleicht eines Tages wirklich direkt an der NATO-Ostflanke liegen wird. Take me down to the coffee shop. When you said that you like so much, and my hair glistened in the light, so bright could have lost your mind.
Beziehungen können unser Leben unglaublich bereichern, aber sie können uns auch ungeheuer belasten.
Warum ist das Zusammenleben eigentlich manchmal so schwer?
Uns geht's grundsätzlich gut, aber es gab schon gestern so einen kleinen Konflikt.
Du sagst kleiner Konflikt, ich fand es hat schon ziemlich geknallt.
Der ARD-Podcast Die Paartherapie geht Problemen auf den Grund.
Die sprechen einfach aneinander vorbei, weil er hat ein ganz anderes Bedürfnis. Er will ernst genommen werden in seinem Gefühl.
Die Paartherapie mit dem Psychologen Erik Hegmann. Dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten. Jetzt die ARD-Audiothek-App downloaden.
Und hier ist Neugier genügt, wo es jetzt ebenfalls um Beziehungen geht. Wissen Sie noch, wie es war, als Sie sich das letzte Mal so richtig verliebt haben? Als Sie gemerkt haben, hey, das könnte wirklich der Mensch sein, mit dem ich für den Rest meines Lebens zusammen sein will. Und jetzt stellen Sie sich vor, diese ganz besondere Person hätte damals, als alles angefangen hat, zu Ihnen gesagt: Ich fühle dasselbe wie du. Ich will mein Leben mit dir verbringen. Du musst nur wissen, dass in diesem Leben auch noch andere Menschen vorkommen, die ich ebenfalls liebe und nicht verlieren will. Ich bin Polyamor. Was hätten Sie da gedacht und gemacht? Unsere Autorin Brigitte Jünger hat für uns mit Frauen und Männern gesprochen, für die Polyamorie kein Gedankenspiel ist, sondern gelebte und geliebte Wirklichkeit.
Ja, also ich bin Susa. Ich bin 43 Jahre alt, lebe seit 2015 Polyamor.
Und ich bin Rainer, bin 70 Jahre alt und lebe seit 42, 43 Jahren Poly.
Ja, Polyamor ist ein Wort, das sich aus zwei Begriffen zusammensetzt. Einmal aus Poly, das heißt viele, und aus Amor, das heißt Liebe. Und man könnte es sehr grob gefasst übersetzen mit viele lieben. Also in mehreren Beziehungen sein, ist der passendere Begriff.
Also ich würde es einen Beziehungsstil nennen. Das ist eine bestimmte Art, Beziehungen zu leben, Liebesbeziehungen.
Wir sitzen zu Hause bei Susa in Berlin-Marzahn um einen ovalen Küchentisch herum. Die Wohnung ist ein bisschen zu klein für all die Dinge, die darin Platz finden müssen. Doch die warmherzige und lebendige Susa schafft mühelos eine gemütliche Atmosphäre. Sie lebt hier mit ihren beiden Kindern Lara und Leo und einer Katze. Ihr gegenüber auf der Eckbank sitzt Rainer, der sehr jugendlich und agil wirkt. Er wohnt nur 5 Minuten entfernt.
Wir sind seit mehr oder weniger 10 Jahren zusammen. Aber wir sind kein Paar. Das ist uns wichtig.
Wir haben eine Beziehung.
Wir haben eine Liebesbeziehung. Ja. Aber wir sind kein Paar. Weil ein Paar beinhaltet immer die Grenze nach außen. Und dann sind das zwei. Sonst kann es ja kein Paar sein. Da aber die anderen, die außen dazukommen, genauso wichtig sind, sind wir kein Paar.
Die anderen, das sind die Partner, mit denen Susa und Rainer ebenfalls schon seit vielen Jahren in festen Beziehungen zusammen sind. Rainer ist mit einer seiner Partnerinnen auch verheiratet, hat aber keine Kinder.
Also ich lebe mit meiner Frau zusammen und ihrem anderen Mann. Und mit meiner Frau, wir sind verheiratet seit 26 Jahren, waren aber schon vorher 15 Jahre zusammen. Und der andere Mann ist, wie lange ist das jetzt her? 2007, müsste ich jetzt rechnen, vor 18 Jahren dazu gekommen. Begonnen hat das schon vorher, also es geht auch schon über 20 Jahre mit den beiden. Wir leben jetzt zu dritt in einer Dreizimmerwohnung. Wir haben sogar vorher 12 Jahre lang zu dritt in einer Anderthalbzimmerwohnung gelebt.
Susa ist geschieden und wohnt zurzeit mit keiner und keinem ihrer Partnerinnen und Partner zusammen. Alle Beteiligten bilden zusammen ein Polykül, wie das Beziehungsgeflecht polyamorer Menschen häufig genannt wird. Dabei haben jedoch nicht alle untereinander die gleiche Art der Beziehung.
Jemand kann heterosexuell sein und polyamor, jemand kann aber auch homosexuell oder bisexuell sein und polyamor oder eben queer und polyamor.
Also queer, das sind für alle Menschen, die sich so unter dem Regenbogen versammeln. Ja, die gleichgeschlechtlich lieben, die sich als nicht-binär verstehen, eine andere sexuelle Identität haben als die Mehrheitsgesellschaft.
Bei Poly gibt es dann auch noch wieder Abstufungen. Also es gibt Leute, die wollen in festen, Polykül ist der Begriff, der sich eingebürgert hat, in festen Beziehungsnetzen leben, ohne dass sich von außen noch was verändert. Und wenn vielleicht doch, dann müssen alle zustimmen. Es gibt aber auch welche, die sind einfach offen und sagen, wer dazukommt, kommt dazu. Und dann werden alle anderen informiert und das war's dann. Es gibt dann noch hierarchische Polyküle, also es gibt eine wichtigste Beziehung und weniger wichtige Beziehungen. Aus dem Amerikanischen kommt das Primary, Secondary. Und es gibt aber auch Polyküle, die sagen, nein, das machen wir nicht mit, weil die Secondaries haben dann immer die Arschkarte und dürfen nichts bestimmen. Es wird dann über sie bestimmt. Wir machen das auf Augenhöhe, also egalitär, gleichberechtigt, non-hierarchisch.
Was nicht hierarchisch bedeutet, erläutert die Ethnologin Nina Eggenhofer. Eggenhofer erforscht im Rahmen einer Dissertation an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg schwerpunktmäßig polyamore Familien.
Die Leute in meiner Untersuchungsgruppe leben nicht hierarchische Polyamorie. Das heißt, die Beziehungen, egal ob es dann eheliche Beziehungen sind oder partnerschaftliche Beziehungen, stehen hierarchisch gesehen auf einer Stufe. Gleichwohl ist es aber schon so, dass es in manchen Familien eben eine oder zwei Zweierbeziehungen gibt, die romantisch und oder sexuell sind, und andere Beziehungen, die eben familiäre Beziehungen sind und die dann auf keiner romantischen oder sexuellen Ebene stattfinden. Es gibt aber auch Familien, die in allen Konstellationen romantische und sexuelle Beziehungen unterhalten.
Weil die Vielfalt so groß ist, gibt es auch nicht die eine alleingültige Definition von Polyamorie.
Es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen und es gibt auch sehr viele unterschiedliche Lesarten von Polyamorie. Ich für meine Forschung habe jetzt eine Arbeitsdefinition als Grundlage genommen, und in dieser Definition ist die Rede davon, dass mehr als zwei Erwachsene in sexuell und oder romantischen Beziehungen zueinander und ihre leiblichen und oder sozialen Kinder miteinander leben.
In einem Polykül aus drei Personen lebt auch Lukas. Er ist Mitte 20, hat einen Bart und wohnt in einer Wohngemeinschaft. Allerdings nicht mit seinen PartnerInnen zusammen.
Genau, ich habe eine Partnerin, die sind auch noch mit einer anderen PartnerIn zusammen. Und wir sind aber alle drei sehr close, wir kennen uns sehr eng und wir sind alle drei in WGs, deswegen oft dann am Wochenende sind wir dann alle drei zusammen bei meiner Partnerin, also sowohl die andere Partnerperson von meiner Partnerin und ich, übernachten da zusammen, frühstücken, unternehmen Sachen und teilen da so ein bisschen Alltag.
Seine Freunde und seine Herkunftsfamilie haben kein Problem mit Lukas' Lebensform.
Mein Papa ist Pfarrer und das funktioniert gut. Manchmal muss man natürlich ein paar Sachen irgendwie so erklären und so, und seine größte Forderung war, dass es mir gut damit geht und quasi kommst du dann nicht zu kurz. Aber so, als ich ihn dann das darstellen konnte, wie es ist und auch irgendwie das ein bisschen lebendiger für ihn gemacht habe, was das überhaupt heißt, dann fand er das auch schön und ist auch dann Teil des Lebens der Familie wie die andere auch, genau.
Susa hat es da schon schwerer und muss sich für ihr polyamores Leben rechtfertigen.
Also tatsächlich Familie. Herkunftsfamilie, also so weit geht jetzt keiner zu sagen, das darfst du nicht. Das ist schon eine eher seltene Reaktion, würde ich sagen. Aber was so ein Klassiker ist, ist so, ich könnte das ja nicht. Ja, dann solche Reaktionen, ja, bist du damit wirklich glücklich? Also was dann so impliziert, ne, das kann doch gar nicht sein. Kommt häufiger.
Leonie Groß-Usay, Juristin, wohnt in der Nähe von Köln und lebt in einer Partnerschaft mit zwei Männern. Sie ist Ende 20 und weiß, was sie will. Als sie begann, Polyamor zu leben, ist sie auf sehr viel Unverständnis gestoßen.
Dass man eben sagt, oh, du machst das doch nur, weil du dich nicht entscheiden kannst, und die machen das doch nur, weil sie dich nicht verlieren wollen, und du bist da nicht irgendwie fair und nutzt das einfach aus, dass beide da das mitmachen. Das habe ich deutlich, also ein paar Mal schon herangetragen bekommen.
Mehr als zwei Personen in einer Partnerschaft, da blinken bei vielen Menschen in unserer Gesellschaft die Warnleuchten auf. Ist Polyamorie nicht Willkür, Betrug und Chaos? Wir haben doch alle gelernt, dass zu einer Partnerschaft zwei Personen gehören. Im Falle der Ehe ist das auch gesetzlich so verankert.
Bürgerliches Gesetzbuch, § 1353. Eheliche Lebensgemeinschaft. Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen.
Dieses Partnerschaftsverständnis ist allerdings nicht genetisch im Menschen festgelegt, sondern hat sich im Laufe vieler Jahrhunderte erst entwickelt. Es handelt sich um eine kulturelle Hervorbringung, die an anderen Orten der Welt ganz anders aussehen kann. Ein Beispiel dafür hat Astrid Wonneberger, ebenfalls Ethnologin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg.
Die Mosuo sind eine Ethnie in Provinzen Sichuan und Yunnan in China.
also eine ethnische Minderheit, und dadurch bekannt geworden, dass sie vor allem eben die Ehe so nicht kennen und stattdessen eine Art von Beziehung haben, das nennt sich Ajou-Beziehung, die darauf beruht, dass die erwachsenen Töchter sich Liebhaber nehmen können. Und sie haben, also es gibt so große Häuser, wo dann eben die erwachsenen Töchter nach der Pubertät ein eigenes Zimmer bekommen und dann dürfen sie dort ihre Liebhaber empfangen, und das ist sehr informell und unverbindlich. Das heißt, nachts gehen dann sozusagen die Männer auf Wanderschaft, gehen zu ihren Freundinnen oder zu diesen Ajou-Beziehungen. Und Kinder, die aus diesen Beziehungen entstehen, die sind Teil der Familie dieser Frau.
Welche Geschlechter- und Partnerschaftskonzepte in anderen Kulturen etabliert waren und immer noch sind und wie sich diese von unserer europäisch-christlichen Kultur unterscheiden, hat auch Nina Eggenhofer im Rahmen einer Masterarbeit untersucht.
De facto ist es so, dass in vielen anderen Teilen der Welt ein drittes Geschlecht, ein viertes Geschlecht, viele verschiedene Geschlechter es schon sehr viel länger gibt als ganz normaler Bestandteil der Kultur als in Europa. In den USA, als Teil vieler indigener Stämme, gab es sogenannte Two-Spirited People, also doppelt beseelte Menschen. Da gibt es die Geschlechter Mann, Frau, Nicht-Mann und Nicht-Frau. Und das waren aber hoch angesehene Leute, ne? Also nicht Männer und nicht Frauen waren zum Beispiel Rechtsgelehrte, Medizinleute, gesellschaftlich hoch angesehen.
In unserer europäischen Kultur ist die Entwicklung der Beziehungskonzepte maßgeblich vom Christentum bestimmt worden. Im Katechismus der katholischen Kirche heißt es:
Gott ist die Liebe. Er hat die Menschen aus Liebe erschaffen und zur Liebe berufen. Als Mann und Frau erschaffen, hat er sie in der Ehe zu einer innigen Gemeinschaft des Lebens und der gegenseitigen Liebe berufen, sodass sie nicht mehr zwei, sondern eins sind.
Mehr als zwei Personen in einer Liebesbeziehung sind deshalb für die katholische Kirche undenkbar. Seit 2023 ist es zwar erlaubt, auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu segnen, das allerdings nicht im Rahmen eines Gottesdienstes. Homosexuelle Handlungen gelten weiterhin als Sünde. Die evangelische Kirche in Deutschland macht weitestgehend keinen Unterschied mehr zwischen homosexuellen und heterosexuellen Partnerschaften und traut die einen ebenso wie die anderen. So viel Akzeptanz kommt polyamoren Lebensweisen in der evangelischen Kirche jedoch noch längst nicht entgegen.
Und deshalb gibt es den Verein Netzwerk Polyamore Menschen und Kirche e.V. Und wir setzen uns dafür ein, sichtbar in Kirche zu werden, zu zeigen, wir sind Christinnen, wir leben das. Wir hätten gerne, dass Kirche für uns ein Angebot schafft. Und wir treten in diesen Diskurs, ob das geht, und streiten für die Antwort ja.
Leonie Groß-Usay hat das ökumenische Netzwerk Polyamore Menschen und Kirche, kurz Nepomuk, 2019 mitbegründet. Es richtet sich ausdrücklich auch an Katholiken. Bei den regelmäßigen Online-Salons kann jeder, auch anonym, dabei sein, der sich für das Thema interessiert. Das ist eine erste Chance, offen über Emotionen zu reden, die viele Menschen zunächst in Selbstzweifel stürzen.
Also ich habe vor allen Dingen gedacht, mit meinem Herz ist irgendwas falsch oder mit meiner Art, wie ich mich in Menschen verliebe, weil ich einerseits gespürt habe, ich bin in einer glücklichen Beziehung und einfach nicht verstanden habe, wo das herkommt, dass mein Herz dann da nicht Schluss macht, so wie ich dachte, dass das bei Menschen immer passiert, sondern dass die Offenheit für andere Beziehungen und so und für Gefühle für andere Menschen weiter da war. Bin irgendwie schon in die Richtung gerutscht, dass ich mit mir selbst sehr unzufrieden war, sehr damit gehadert habe, das Gefühl hatte, ich bin eine schlechte Partnerin.
Als Leonie klar wurde, dass sie nicht falsch ist, sondern dass es den Begriff Polyamorie für ihre Gefühle gibt, hat ihr das sehr geholfen. Ihr ist außerdem klar geworden, dass Polyamorie nichts mit Willkür, Betrug oder Chaos zu tun hat, sondern engagierten Regeln folgt. Die kennen alle, die sich auf diesem Feld bewegen.
Ganz wichtig dabei ist, dass alle Bescheid wissen, alle gesagt haben, sie sind damit auch einverstanden.
dass darüber offen kommuniziert werden kann. Also dass es keine Heimlichkeiten gibt. Also der Unterschied ist schon sehr wichtig, dass es da eine ganz offene Kommunikation gibt, auch mit allen Beziehungen über die anderen PartnerInnen.
Für mich ist der Kern von Polyamorie, dass man eben drüber spricht, auf die Bedürfnisse von allen eingeht und nicht über irgendwen drüber geht und sagt so, ich will das aber so und dann muss das jetzt so laufen. Sondern dass da Grenzen respektiert werden und auch manchmal eben eine Beziehung dann nicht geführt wird, weil es sich nicht übereinander bringen lässt.
Jetzt fällt mir der dritte Punkt ein. Es ist wichtig, dass es auch Liebesbeziehungen sind, die auf eine gewisse Dauer angelegt sind. Die Absicht sollte sein, dass sie länger halten. Das weiß man ja am Anfang nie. Aber es ist wichtig in Abgrenzung gegenüber One-Night-Stands, wo Leute sagen, auf der letzten Party bin ich mit einer anderen Frau ins Bett gegangen und deswegen bin ich jetzt Poly. Das stimmt so nicht.
Bei Poly geht es halt um verbindliche, auf Dauer angelegte Liebesbeziehungen im Wissen und Einverständnis von allen anderen.
Einverständnis, Verbindlichkeit und Kommunikation sind die Grundpfeiler polyamorer Beziehungen. Wer mehr als einen Menschen liebt, übernimmt Verantwortung für sich und alle anderen, sonst kann das Ganze nicht funktionieren. Alle müssen sich dem erhöhten Gesprächsbedarf stellen, der sich automatisch ergibt, wenn man auf Exklusivität in der Partnerschaft verzichtet und gleichzeitig mit allen Beteiligten auf Augenhöhe sein will. Erklärungen brauchen überdies auch die Kinder.
Ich war sechs. War ich sechs?
Fünf.
Fünf.
Ich war fünf.
Gott, fünf. Jetzt werde ich 14.
Ja, wie war es, als der Rainer auftauchte?
Es war so, ja, wer ist denn das jetzt? Ja, okay. Ja, der ist jetzt öfter da. Ja, passiert.
Du hast es sofort akzeptiert?
Naja.
Lara, ich verrate das mal, ja? Lara hat gesagt, meine Mama. Das war ganz wichtig. Und ich habe gedacht, okay, da muss ich mich jetzt mit arrangieren. Das ist Laras Mama. Und dann muss ich gucken, wie ich mich da irgendwie einsortiere und Platz finde. Das dachte ich mir auch, das ist auch völlig normal.
Susa hat dann viele Gespräche mit ihren Kindern, deren Vater und Rainer geführt.
Und haben ihnen erklärt, dass wir jetzt beide weitere Beziehungen haben. Lara hat eher zugehört und das ältere Kind hatte 1000 Fragen. Und dann haben wir alle versucht, alle Fragen zu beantworten. Und immer wieder gesagt, wie geht es dir? Was hast du heute für ein Thema? Ne? So ein bisschen förmlich, aber es hat halt sehr geholfen, einfach für die Kinder, dass die dann eben mitreden konnten und ihre Themen, auch ihre Fragen stellen konnten.
Wie gut oder schlecht Kinder eine solche Lebensumstellung verkraften, ist sehr individuell. Wenn sie von Anfang an in einem Polykül aufwachsen, ist das für sie normal und wird möglicherweise erst zum Problem, wenn sie in die Kita oder die Schule gehen.
Ja, wenn ich mit meiner Familie nicht in das normative Gesellschaftsbild passe, dann ist natürlich auch die Frage, wie gerne ich über meine Familie zum Beispiel in der Schule sprechen möchte. Ne? Ab einem gewissen Alter, in einer gewissen Peer Group, bekommen Kinder ja einen guten Eindruck davon, was als normal angesehen wird und was nicht. Und wenn ich mit meiner Familie da nicht reinpasse, dann habe ich unter Umständen auch nicht die Sicherheit und das entsprechende Wohlgefühl dabei, in der Schule über meine Familie zu sprechen oder Freunde, Freundinnen zu mir nach Hause einzuladen.
Nina Eckenhofer betont jedoch, dass hier keine generellen Aussagen getroffen werden können, weil jedes Kind anders reagiert. Schwierige Phasen seien in jedem Fall normal und würden in allen Familien vorkommen. Das Wichtigste sei, über alle Gefühle und Fragen offen zu sprechen. Und das gilt genauso für alle Erwachsenen. Denn Emotionen wie Eifersucht oder Zurücksetzung sind in polyamoren Beziehungen nicht einfach verschwunden. Auch sie müssen besprochen werden.
Also Eifersucht ist ja so ein Gefühlscocktail. Körperlich ist das so wie, ja, halt was Schmerzhaftes, wie so ein Brennen. Sowas kenne ich. Aber der Anlass ist nicht der, dass sich jetzt einer meiner Partner gerade mit einer weiteren Beziehung trifft. Dann bin ich meistens eigentlich ganz neugierig und denke so, oh ja, erzähl mir hinterher mal was davon. Und das machen die nicht immer, aber ich merke dann, dass ich dann mich nicht so sehr verbunden fühle. Also wenn da nicht offen drüber geredet wird, finde ich das schwierig.
Auf Exklusivität und Kontrolle zu verzichten und den Partnerinnen und Partnern Freiheit zu lassen, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu respektieren, bedeutet auch, Machtansprüche hinter sich zu lassen.
Das gilt ja als etwas ganz Tolles. Exklusiv, das ist was Besonderes und so. Aber eigentlich heißt es nur ausschließlich. Und wieso wird dieser Begriff so merkwürdig vermengt in seiner Bedeutung, in unserer Sprache? Da steckt doch irgendein moralischer Impetus dahinter. Also so an so Punkten ist mir das dann deutlich geworden, dass ich dachte, nee, mache ich nicht. Muss ich doch nicht machen. Wer will mich denn dazu zwingen?
So wie Rainer stellen auch viele andere polyamor lebende Menschen politische und gesellschaftliche Zustände in Frage. Gleichberechtigung, Machtverzicht zugunsten einer offenen und respektvollen Kommunikation, damit ein Konsens gefunden werden kann, da sehen sich Polis im Vorteil.
Weil diese Werteorientierung, die gibt es in der Polyamoren-Community noch und nöcher. Was bedeutet denn Treue, wenn sie nicht sich auf Monogamie stützt, sondern auf andere Formen? Was bedeutet denn Verlässlichkeit? Das wird alles ausgehandelt innerhalb dieser Beziehungen. Und ich glaube, das, was in der Polyamoren-Community ethisch reflektiert wird und das, was in der christlichen Theologie, der evangelischen Ethik reflektiert wird, ich halte das für hochanschlussfähig. Ich sehe halt nur wenig Leute das tun.
Sonja Thomeyer forscht an der Uni Hildesheim zu queer-theologischen Themen, ist außerdem Pfarrperson im Ehrenamt und arbeitet in der queersensiblen Seelsorge in Hannover. Dass der Vielfalt menschlicher Lebens- und Liebesentwürfe auch in der evangelischen Kirche mehr Raum gegeben werden muss, hält Thomeyer für extrem wichtig. Besonders angesichts eines grassierenden Konservatismus, der sich überall auf der Welt gerade wieder breit macht. Das traditionelle Familienbild der AfD in Deutschland steht dafür ebenso wie ein Präsident in den USA, der Diversitätsregeln zurückfährt und Firmen dazu zwingt, einem reaktionären Menschenbild zu folgen. Gerade die queersensible Seelsorge bietet da Möglichkeiten, polyamoren Lebensentwürfen Raum zu verschaffen, zum Beispiel in Gottesdiensten.
Was ich eine wirklich gute Form finde, Polyamorie niedrigschwellig schnell sichtbar zu machen, ist, Segnungsangebote für polyamore Menschen, für Netzwerke, für Polyküle anzubieten. Weil es bedarf wenig Ressourcen, es lässt sich überall umsetzen in den Kirchengemeinden. In meiner Erfahrung tut es den Menschen einfach nur gut und es schafft eben diese erste Sichtbarkeit, zu sagen, hey, Kirche ist auch für euch da. Für euch als polyamore Menschen.
Leonie Groß-Usay hat auf dem Evangelischen Kirchentag 2025 in Hannover an einem solchen Gottesdienst mitgewirkt.
Ich wurde gefragt, warum passt Glaube und Polyleben zusammen oder Polysein? Und meine Antwort darauf wäre, Gott ist die Liebe, dann weiß ich, ich bin angenommen, wie ich bin. Und Gottes Liebe ist auch meine Liebe und meine Liebe kann deshalb nicht falsch sein und Gott findet mich so gut, wie ich bin.
Anerkennung wünscht sich auch Susa, allerdings weniger von der Kirche, mit der sie nichts zu tun hat, sondern von der Gesetzgebung.
Also Rainer und ich haben das Thema ja, weil er jetzt 70 ist. Wenn er ins Krankenhaus kommt, hat seine Frau das Sagen. Also wenn ich Pech habe und wir verstehen uns nicht gut, das wird sie jetzt nicht machen, aber ne, dann kann sie theoretisch sagen, Susa darf nicht zu Besuch. Ich kann nicht mitentscheiden.
Egal, ob es sich um Auskünfte im Krankenhaus handelt oder darum, dass ein Partner die Kinder vom Kindergarten abholen möchte oder zum Elternabend geht, immer sind Menschen in polyamoren Beziehungen vom Goodwill des Gegenübers abhängig. Rechtlich gilt das Zwei-Eltern-Prinzip, das mehr Beteiligte ausschließt. Dass in naher Zukunft ein zufriedenstellendes rechtliches Modell für die vielfältigen polyamoren Beziehungsgeflechte ausgearbeitet und verabschiedet werden wird, ist eher nicht zu erwarten. Doch auch wenn die Gesetzgebung die polyamore Lebensform übersieht, wird sie weiter existieren und für nicht wenige Menschen die bestmögliche Form des Liebens und Lebens bleiben.
Ich glaube, man wächst total daran. Auch in der Kommunikation nicht nur mit Beziehungspersonen, sondern mit eigentlich dem ganzen Umfeld. Ich habe für mich halt gemerkt, dass es mich deutlich glücklicher macht, als einen Teil, den ich in mir spüre, nicht zu leben und da mich einzuschränken. Mein Wunsch wäre eigentlich nicht, dass alle Menschen poly leben, sondern dass alle Menschen sich irgendwie darüber Gedanken machen, was ist für mich gerade das, was ich brauche und nicht, was wird so erwartet.
Das Herz ist ein Muskel. Wenn man ihn trainiert, wird er stärker. Brigitte Jünger hat uns in ihrem Feature von Menschen erzählt, die mehr als einen anderen Menschen lieben.
Gut.
quando se faz o som, quando se faz a luz. Que mágica bonita. A sensação do som, a difusão da luz. Que mágica bonita. Presente, ilusão física do além, se apresenta e é bom. Faz a luz, que mágica bonita. A sensação do som, a difusão da luz, que mágica bonita. Na pulsação, ondas no ar vibram tão bem.
Gabriela Mistral. Ein Name so klangvoll und stürmisch, dass er durchaus zu einer Romanfigur gehören könnte. Es ist aber ein Pseudonym. Die chilenische Dichterin, die es sich gegeben hat, heißt eigentlich Lucila Godoy Alcayaga.
WDR 5. Ein Gedicht.
Gabriela Mistral war nicht irgendeine Dichterin. Sie hat den Literaturnobelpreis gewonnen und das auch nicht in irgendeinem Jahr, sondern 1945. In der Begründung wird sie unter anderem als Sängerin der Mutterliebe für mutterlose Kinder gewürdigt. Ihr Gedicht »Meine Mutter, Madre Mia« passt genau ins Bild.
Winzig klein war meine Mutter, wie der Pfefferminzstrauch, das Gras. Kaum warf sie Schatten auf die Dinge, kaum. Die Erde liebte sie, weil sie ihr leicht war, weil sie ihr zulächelte, im Glück wie im Leid. Die Kinder liebten sie und die Alten und das Gras und das Licht, das Anmut liebt und sie sucht und ihr schmeichelt. Ihretwegen ist es wohl, dass ich liebe, was nicht nach stolzer Höhe strebt, was schweigend spricht, niedriges, breitästiges Gewächs und der Geist des Wassers. Wem erzähle ich von ihr, von fremder Erde aus? Dem Morgen spreche ich von ihr, dass sie eher ihr gleiche. Auf meinem endlosen Weg erzähle ich der Erde von ihr. Und wenn es geschieht, dass eine Stimme, die von fern her singt, herbeikommt, folge ich ihr wie von Sinnen, wandere ich ihr zu, ohne sie zu finden. Weshalb trugen sie sie so weit, dass keiner sie erreicht? Und wenn sie zu mir eilte, immer wieder, warum antwortet sie nicht, neigt sie sich nicht zu mir? Wer trägt jetzt ihre Gestalt, damit ich ihr entgegengehe? So fern wandelt sie, dass ihre durchdringende Stimme mich nicht erreicht. Meine Tage verbringe ich in Hast, als ob man mich beständig riefe.
Über die unterschiedlichen Sehnsüchte, die Menschen an ihren jeweiligen Urlaubsorten umtreiben, habe ich ja vorhin schon kurz gesprochen. Zu Gast in der Redezeit ist gleich ein Mann, mit dem ich das Thema noch mal gründlicher unter die Lupe nehmen will. Stimmt zum Beispiel, dass Reisen bildet? Womit hat der moderne Tourismus eigentlich angefangen und wo soll er hinführen? In einer Welt, die unter dem Klimawandel ächzt und in der alles immer teurer wird. Das besprechen wir. Und davor kommt WDR aktuell.
WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Christian Schwietzke. Guten Tag. In Nordrhein-Westfalen besitzen so viele Menschen wie noch nie einen kleinen Waffenschein. Nach Angaben des Landeskriminalamtes waren Ende Juni fast 238.000 landesweit registriert. Peter Hild, WDR Landespolitik, über mögliche Gründe für die Rekordzahl.
Das hängt wohl vor allem mit dem gestiegenen Sicherheitsbedürfnis vieler Menschen zusammen. Die Gewalttaten im öffentlichen Raum haben zugenommen. Berichte darüber verbreiten sich oft auch schnell im Netz, in den sozialen Medien, sodass sich immer mehr Menschen auch selbst schützen wollen. Mit dem kleinen Waffenschein darf man Schreckschuss, Reizgas oder Signalwaffen in der Öffentlichkeit bei sich tragen. Rund 15.000 mehr dieser Waffenscheine als im Vorjahr hat das LKA in NRW registriert. Die Zahlen steigen seit Jahren. NRW-Innenminister Reul und auch die Gewerkschaft der Polizei sehen diese Entwicklung kritisch und betonen unter anderem, dass die Polizei für die öffentliche Sicherheit zuständig ist und dafür auch Waffen einsetzen darf.
Bundesumweltminister Schneider will mehr Geld in die Anpassung an den Klimawandel stecken, unter anderem für Wälder, die besser mit Hitze und Trockenheit klarkommen. Friederike Streib, WDR aktuell.
Für klimaresistente Laubmischwälder sollen 145 Millionen Euro jährlich bereitgestellt werden. Das sind 10 Millionen mehr pro Jahr als bisher geplant. Darüber hinaus setzt das Ministerium auf grünere Städte. Denn überall da, wo es Grünflächen gibt, ist es im Sommer mehrere Grad kühler. Und auch die Wiederherstellung von Mooren rückt noch weiter in den Fokus. Die entziehen der Atmosphäre klimaschädliches CO2 und speichern es im Boden. Die Fördermittel sind für dieses Jahr allerdings schon teilweise aufgebraucht. Deshalb will das Ministerium auch Geld nutzen, das eigentlich erst für die kommenden Jahre eingeplant war.
Weitere Meldungen im Überblick. Die Innenminister der EU-Staaten beraten in Kopenhagen über die europäische Migrations- und Sicherheitspolitik. Im Zentrum der Gespräche stehen Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern und die Frage, wie irreguläre Migration begrenzt werden kann. Außerdem sprechen die Minister über Maßnahmen gegen organisierte Kriminalität und Drogenhandel. Deutschland und Norwegen wollen gemeinsam dafür sorgen, dass die Ukraine weitere Flugabwehrsysteme bekommt. Bei seinem Besuch in Berlin sicherte der norwegische Premierminister Støre zu, sich an den Kosten zu beteiligen. Deutschland will der Ukraine zwei weitere Patriot-Abwehrsysteme liefern. Angesichts der verstärkten russischen Luftangriffe ist das Land dringend auf die Systeme angewiesen. In Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis sind am Morgen eine Frau und ein Mann von einer S-Bahn erfasst und getötet worden. Nach Polizeiangaben sollen sie geschlossene Schranken ignoriert haben. Die S-Bahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Wegen des Einsatzes war es am Morgen zu Zugausfällen und Verspätungen auf der Strecke gekommen. Ein Mann aus Bielefeld will 5.000 Euro an den Finder seines Teddybären zahlen. Das Stofftier hat für den Kunsthändler einen emotionalen Wert. Es war das letzte Geschenk seiner verstorbenen Mutter. Der Bielefelder sucht seinen Teddy schon seit Wochen. Er soll ihm in Berlin geklaut worden sein.
WDR aktuell aus der Region.
Wer heute oder morgen für die Hauptuntersuchung mit seinem Auto zum TÜV Nord oder TÜV Süd will, könnte Probleme bekommen. Dort laufen seit zwei Tagen Warnstreiks. Auch in Essen findet gerade eine Kundgebung statt. Kira Preuß, WDR Essen, ist vor Ort.
Hier vor dem Gebäude des TÜV Nord in Essen hängt ein großes Banner mit den Worten "Wir streiken". Zahlreiche Menschen mit gelben Warnwesten haben sich heute Morgen auf einem Parkplatz versammelt, haben unter anderem auch Pavillons mit Verpflegung aufgebaut. Aufgerufen zu dem zweitägigen Warnstreik hat die Gewerkschaft Verdi, die im aktuellen Tarifkonflikt mehr Geld für die Beschäftigten fordert. Weil die Personaldecke durch die Ferienzeit gerade ohnehin eher dünn ist, rechnet Verdi auch mit deutlichen Auswirkungen.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute anfangs nur vereinzelt Schauer, die werden am späteren Nachmittag dann mehr. Örtlich sind auch Gewitter mit Starkregen möglich. Dazu in Attendorn 20 Grad, in Warendorf 23 und in Köln 24 Grad. Morgen gibt es dann einen Wechsel aus Sonne und Wolken bei Temperaturen von 18 bis 24 Grad. Vor allem nördlich der Ruhr sind auch Schauer und Gewitter möglich. Die Zeit 11.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A3 Köln Richtung Arnheim zwischen Oberhausen-Lierich und dem Kreuz Oberhausen 5 Kilometer stockender Verkehr. A3 Arnheim Richtung Oberhausen zwischen Dienstlaken Süd und Oberhausen-Holten 2 Kilometer stockender Verkehr. A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Lichtenau und Marsberg 20 Minuten plus 6 Kilometer Stau. A59 Dienstlaken Richtung Duisburg zwischen Duisburg-Alt-Hamborn und dem Kreuz Duisburg 10 Minuten plus und 4 Kilometer Stau.
WDR 5. Neugier genügt.
Mit Caroline Kurz. Alle, die Schulkinder zu Hause haben, wissen es sowieso. Und die, die keine haben, können es sich mit Blick auf die Flug- und Hotelpreise zusammenreimen. Wir befinden uns in den Sommerferien. Woche 2 hat angefangen und das bedeutet, dass sich nach und nach immer mehr Menschen in den Urlaub verabschieden. Die meisten wollen an einen Ort, an dem es malerisch und anregend ist, aber auch erholsam. Idealerweise an ein Ziel, an dem Reisende noch willkommen sind. Und bezahlbar muss das Ganze ebenfalls bleiben. Kaum machbar. Aber nicht wegzufahren ist für die wenigsten eine Option. Was erhoffen wir uns von diesen Reisen? Erfüllt sich das? Und wo liegt die Wurzel des massenhaften Fernwehs? Darum geht's heute in der Redezeit. Zu Gast ist der Historiker und Soziologe Hasso Spode. Bei all dem Herumgereise spielt natürlich die Bahn eine tragende Rolle. Ob sie es diesmal schaffen wird, intakte Züge auf die Schiene zu stellen, wissen auch wir nicht. Aber wir machen einen Ortsbesuch in einem ICE-Instandsetzungswerk. Und wenn wir dann mental schon mal auf halbem Weg zum Urlaubsort sind, prüfen wir auch noch, wie gut das Fremdsprachenlernen mit Hilfe von Handy-Apps funktioniert.
Thank you.
Ich kenne eine Frau, die mindestens zweimal im Jahr Urlaub im Ausland macht und die Zeit dazwischen verbringt sie damit, aufwendig die jeweils nächste Reise zu planen. Von unterwegs schreibt sie dann allerdings ausschließlich unzufriedene Nachrichten. Das Essen ist nirgendwo recht, das Wetter ist überall verkehrt und die anderen Reisenden sind sowieso unzumutbar.